Es geht heute um ein Thema. Man könnte eigentlich nur mit bebenden Lippen darüber sprechen, weil dort so viel aufeinanderprallt an Gefühl, an Erkenntnis. Und da nüchtern zu bleiben, bitte nicht nüchtern in diesem negativen Sinne, sondern in dem biblischen Sinne, ist oft unsagbar schwer. Ich möchte zu Beginn ein Wort lesen als Überschrift, und zwar aus dem Johannesevangelium Kapitel 18, Vers 37 und 38, der erste Vers. Jesus steht vor Pilatus. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesagt, ging er wieder hinaus. Soweit. Welch eine Chance hatte dieser Mann. Vor ihm steht der, der sagt: Ich bin gekommen, um von der Wahrheit zu zeugen. Und der sagt: Was ist Wahrheit? Die richtige Frage. Und geht hinaus. Wichtigeres zu tun. Wichtigeres zu tun. Aber das Allerwichtigste, zu erfahren, was ist die Wahrheit, dafür hatte er keine Zeit. Ich weiß, meine Lieben, mit diesem Wort kann man sich gegenseitig totschlagen. Wenn wir mit irgendwelchen Menschen anderer Religionsgemeinschaften oder Sekten reden, sie werden alle das gleiche Wort sagen. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und jeder meint: Wenn du aus der Wahrheit bist, wirst du genau das erkennen, was ich auch meine. Darum wollen wir mit tiefer Ehrfurcht an dieses Wort herangehen. Die Entscheidende ist, wenn man die Wahrheit erkennen will, dass man bereit ist, auch die letzte Konsequenz aus der Wahrheit zu ziehen. Zu einer leitenden Diakonisse eines großen Werkes kommt ein Gast, eine Frau, und fragt: Sagen Sie einmal, was halten Sie von der charismatischen Bewegung? Was halten Sie von den Geistesgaben? Jene leitende Diakonisse ist erstmal etwas überrascht und gibt eine ausweichende Antwort. Dann geht sie zu einer anderen Diakonisse und fragt: Sag mal, was halten wir von der charismatischen Bewegung? Was halten wir von den Geistesgaben? Die andere sagt: Da hat mir nichts davon, das ist falsch. Also geht die erste wieder zurück und sagt jener Frau: Wir halten nichts davon, das ist falsch. Meine Lieben, jeder, der so argumentiert, ist eigentlich schon verloren. Wenn einer so ohne wirklichen Grund, ohne Sachkenntnis so sagt und er kommt wirklich mit einem Pfingstler in Verbindung, dann ist er gleich verkauft. Es würde mir gar nicht schwerfallen, einen jeden Christen, der nicht wirklich biblischen Grund unter den Füßen hatte, zu überführen, dass ihm das alles fehlt. Ich bin selber lange Jahre Pfingstprediger gewesen und ich kenne die Sprache und die Argumentation der Pfingstler, und darum weiß ich auch auf der anderen Seite die ganze Not des Mangels an Erkenntnis. Ich möchte einfach etwas aus meinem eigenen Erleben berichten und von meinem Erleben her dann auch das Wort reden lassen. Ich bin als junger Mensch zum Glauben gekommen in einer Baptistengemeinde. Und dann ist das immer so: Irgendwann nach der ersten Freude, nach der ersten Begeisterung, spürt man eine Leere. Da spürt man eine Spannung zwischen Lehre und Leben. Zwischen dem, was man sein sollte und was man in Wirklichkeit ist. Junge Menschen, die brauchen ja irgendetwas Begeisterndes, brauchen ein Ideal. Junge Menschen sind von daher aber auch so unheimlich leicht zu betrügen und irre zu leiten. Es braucht nur irgendeiner da sein, der ihnen etwas zeigt, wofür es sich lohnt zu leben, der mit irgendeiner Begeisterung die Herzen wachrüttelt und entzündet, dann brennen sie. Sie haben ja noch nicht die Erkenntnis. Sie haben ja echt noch nicht die Weisheit und den Durchblick. Das gilt nicht nur für junge Menschen dem Lebensalter nach, das gilt auch für junge Menschen, wenn sie jung im Glauben sind. In der ersten Zeit versucht man natürlich seine eigene Lehre, jetzt mit 2e, zu überspielen. Man tut noch so, als ob. Aber in Wirklichkeit merkt man ja, da stimmt bei mir was nicht. Und dann kommt vielleicht, hoffentlich, irgendwann einmal der Augenblick, dann geht man zu irgendeinem anderen. Ein Prediger, Pastor, einem Bruder, einer Schwester, irgendeinem Freund und sagt, sag mal, bei mir stimmt was nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich wiedergeboren bin. Ich glaube, ich habe euch an was vorgemacht und mir auch. Denn in Wirklichkeit sieht es so und so bei mir aus. Nun ist das sehr entscheidend, welche Antwort man bekommt. Der eine sagt, aber mein lieber Freund oder meine liebe Freundin oder meine liebe Schwester, weißt du, das musst du gar nicht so genau nehmen. Wir sind ja nun mal Sünder und wir bleiben Sünder. Wir bekommen immer wieder Vergebung unserer Sünden und der liebe Gott, der wird das schon mit dir schaffen. Wir spüren, irgendwie befriedigt einen das nicht. Und ein anderer, der wird nun konkret. Und der sagt uns dann ganz genau, was wir tun müssen, damit wir herauskommen aus diesem Dilemma. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich fürchte, darin liegt eigentlich die Not in der Christenheit, dass viele Menschen einen anderen Weg gehen. Einen anderen Weg als den, der alleine Jesus heißt. Und je nachdem, welch einen Weg der Einzelne geht, solch eine Antwort hat er auch bereit. So kann der eine sagen, vielleicht wenn dort so ein Baptist einen Bruder aus der landeskirchlichen Gemeinschaft trifft, ja, mein lieber Bruder, du kannst ja auch keinen Sieg über die Sünde haben. Du kannst ja auch keine Freude haben. Dir fehlt ja noch die Taufe. Du musst dich taufen lassen. Dann. Ein anderer, der mag vielleicht sagen, ist ja ganz klar, du kannst ja keinen Sieg über die Sünde haben. Du kannst ja kein freudevolles Leben führen. Du hältst den Sabbat ja nicht. Du betest ja noch das Zeichen des Tieres an und feierst den Sonntag. Ein anderer sagt, wenn einer noch Schweinefleisch isst, wenn einer kein Kopftuch trägt, wenn einer keinen Bart hat oder irgendetwas, so bietet jeder irgendeinen Weg an. Man muss etwas tun, etwas lassen. Und so gibt es eben auch Menschen, die sagen, was dir fehlt, ist die Geistestaufe. Wenn du die Geistestaufe hast, dann irgendetwas fehlt. Wonach sehnt sich ein jeder Mensch, ein jeder Christ, tief im Herzen? Genau nach dem, was uns das Wort Gottes verheißt, nach einem ausgefüllten Leben, nach einem Leben des Sieges, des Überwindens, der Freude, des Zeugenmutes und was man noch sagen soll. Irgendwie liegt das auch in der ganzen Art der Verkündigung, dass die Menschen in eine solche Not hineinkommen und gerade in dieser tiefen Not ist man ja so offen für alle möglichen Antworten, die einem geschenkt werden. Man möchte irgendetwas erleben, irgendetwas tun, irgendeinen Menschen kennenlernen, der Vollmacht hat, oder irgendetwas, das mit einem Mal dieser Zustand aufgehoben wird. Und tatsächlich, meistens ist das auch so in der Verkündigung, dann wird einfach nur das eine gepredigt. Ein Christ ist so. Ein Christ erlebt das. Daran erkennt man die Zeugung Jesu. Und man redet in Wirklichkeit oft über die Köpfe der Christen hinweg. Denn genau so ist es ja oft nicht, wie man das so oft sagt. Und von daher kommt ja dann das Vakuum bei den einzelnen Menschen. Man möchte es ausfüllen und sucht nun nach einem Weg, nach einer Möglichkeit. So ging es mir genau, wie es jedem anderen auch geht. Damit ihr mich richtig versteht, ich sage nichts gegen die Glaubenstaufe. Ich sage nichts gegen das, was Gottes Wort uns sagt. Aber wo man irgendeine Lehre, irgendein Tun, irgendein Sakrament, was man auch sagen möchte, als Mittelpunkt nimmt, wenn man sagt, das ist es, was du brauchst, was du tun musst, dann sind wir auf einem falschen Wege, dann gehen wir nicht mehr den einen Weg, der Jesus heißt. In einer kleinen Versammlung hörte ich in meinem Leben, ich war etwa 28 Jahre alt, zum ersten Mal etwas vom Zungenreden. Und zwar, dass es das heute noch gibt. Und zwar in einer Art, dass gleich derjenige, der das sagte, dabei erwähnte, das ist aber vom Teufel. Oh, dachte ich, wie kann denn das vom Teufel sein? Da steht doch in der Bibel, was vom Zungenreden. Ich dachte mir so dabei, wie schön wäre es, wenn du doch in Zungen reden könntest. Ich wusste noch gar nicht mal bis dahin, dass das überhaupt gibt. Wie schön wäre es doch, wenn du so beten würdest und mal Gott den Herrn anbeten wolltest und dir fehlen dann einfach die Worte und der Wortschatz. Wenn dann der Heilige Geist dir die Worte in den Mund legen würde und du würdest Gott so anbeten, wie es ihm gefällt. Wie schön wäre das doch. Das war meine damalige Reaktion. Kurze Zeit später bekam ich ein Blättchen in die Hand, Mehr Licht aus Hamburg, und zwar berichtete dort der Schreiber von Hermann Zeiss in Odix. Und ich las dort, wie viele Wunder geschehen, Kranke werden gesund, Menschen bekehren sich, Menschen werden getauft, und mein Herz brannte. Und ich lauf gleich zu meinem Gemeindeleiter. Da war noch ein anderer Vorstandsbruder und sagte, seht einmal, was Gott alles Großes tut. Und die beiden lesen das. Und die erste Reaktion war, der Zeigefinger geht hoch, wenn das nicht vom Teufel ist. Wieder so eine kalte Tusche. Nein, dachte ich, das kann doch nicht vom Teufel sein. Die reden im Namen Jesu, die Menschen bekehren sich, werden getauft und werden gesund. Das muss ich selber einmal prüfen. Ich mache mich also auf den Weg und will dann Hermann Zeiss prüfen. Wir wollen das alle. Aber ich kam gar nicht zu Hermann Zeiss. Ich kam in eine andere Versammlung. Von dem habe ich auch schon gehört, von einem Espenlaub. Und ich komme also dort rein und sehe dort einen Kreis junger Leute, etwa 20 Mann, und werde gleich aufgenommen und erfahre Folgendes. Da war vor einiger Zeit, vor einigen Monaten, da waren zwei Männer in diese Versammlung hineingekommen. Die gingen so von Stadt zu Stadt und predigten das Evangelium, hatten ihre Krampfenbasis und sangen und gründeten Gemeinden und predigten die Geistestaufe und Geistesgaben. So waren sie auch in jener Gemeinde und sagten, wer die Geistestaufe haben will, der möchte nach vorne kommen. Wir beten mit ihnen und sie werden dann die Geistestaufe empfangen. Aber wir warnen euch. Nur die sollen nach vorne kommen, die reines Herzens sind, die mit Gott und Menschen in Ordnung sind und die das, was Gott ihnen nun schenken will, nicht für sich, sondern zur Ehre Gottes gebrauchen will. Also kamen einige nach vorne, sie legten ihnen die Hände auf und es geschah wie in urchristlicher Zeit, die Menschen fingen an, in Zungen zu reden und zu weissagen. Große Freude. Die beiden zogen wieder weiter und nach etlicher Zeit, dann hörte man da, etwas in der Nachbarschaft, in dem Nachbarort, da war eine Frau, die auch in der, denen auch die Hände aufgelegt worden war, die führte seitdem ein ganz unordentliches Leben. Und die anderen sagten, da seht ihr, was ihr für einen Geist empfangen habt. Und sagten sich wieder los. Und dann kamen die beiden wieder, und da war ich gerade dabei. Und nun ging es hin und her, und dann sagten die beiden, was haben wir euch gesagt? Nur die sollen nach vorne kommen, die rein Herzens sind, die mit Gott und Menschen in Ordnung sind und die all ihre Gabe nicht für sich, sondern für Gott haben wollen. Wer weiß, wie es um diese Frau bestellt war, vielleicht lebte die schon nicht in Ordnung und nun hat sie natürlich einen falschen Geist bekommen. Hin und her. Man entschloss sich nun, dem Heiligen Geist zu gehorchen und den Geist, den Weg des Geistes zu gehen. Und da mit einem Mal stand einer dieser beiden Brüder auf und predigte ein Evangelium, das ich bis dann auch schon gepredigt hatte. Aber ich hatte das nur glaubensmäßig gepredigt. Und der predigte das zeugnishaft. Das ist ja ein Unterschied. Ob einer sagt, jawohl, es gibt ein reines Herz, es gibt völlige Erlösung, es gibt völlige Befreiung, oder ob einer sagt, ich habe sie. Gott hat sie mir geschenkt durch die Geistestaufe. Mein Herz trank das wie ein dürstendes Land in sich auf. Und dann, nachdem er seine Botschaft gebracht hatte, er sprach über Geistestaufe, Geistesgaben, die Kraft aus der Höhe und so weiter, dann sagte, ach so, dann wurde gebetet. Und ein Gebetsgeist war da. Ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben, das Chorgebet erlebt. Alles betete zusammen. Keiner konnte mehr auf den anderen warten. Und ich betete mit. Und dann hat der neben mir, der junge Mann, eine Zunge. Zum ersten Mal hörte ich nun ein Zungengebet. Ich kann euch sagen, das war ein unheimlich heiliger Augenblick für mich. Jetzt spricht der Heilige Geist direkt durch den anderen. Dann kam auch die Auslegung, die passte eben in diese Situation hinein. Wir wurden vom Herrn ermuntert und aufgefordert, nun treu und gehorsam und glaubensvoll den Weg weiterzugehen, den wir nun angefangen sind. Und so betete ich dann auch, Herr, gib mir bitte auch die ganze Taufe. Und dann standen die beiden Brüder auf, die saßen gerade neben mir und legten mir die Hände auf und sagten, so lieber Bruder, und nun lass dich fallen. Schalte deine Vernunft aus, lass deine Zunge locker. Wenn wir jetzt mit dir beten, dann wirst du merken, wie von innen her eine Kraft in dir hochkommt, sie kommt höher, kommt in deinen Mund hinein, in deine Zunge, dann lass deine Zunge los und dann wirst du in Zungen sprechen. Ich wollte das da auch. Und tatsächlich, ich spüre da in mir etwas, es kommt hoch, immer höher, aber irgendwie brach das nicht durch. Und ich war traurig. Die beiden setzten sich wieder. Ja, du musst dich mir fallen lassen. Das wollte ich ja auch. Aber dann dachte ich mir, was hast du falsch gemacht? Du hast einfach dem Heiligen Geist nicht vertraut, die völlige Herrschaft über dich zu bekommen. Ich bin nun nicht mehr nach Hermann Zeiss gefahren, ich bin die Nacht da geblieben und ich wollte am anderen Tag noch einmal das erleben. Am anderen Tag, so ähnlich, widerlegen, ach so, dann hatten die eine Vision. Dieser eine ältere Bruder sah mit einem Mal ein großes Wasser, kristallklar, und da schwimmen Menschen drin und sind so glücklich und so selig. Einige stehen am Ufer, die wollten wohl auch gerne da hinein, aber die trauten sich nicht. Und einige planschten da so förmlich mit den Füßen im Wasser, aber sie trauten sich nicht hineinfallen zu lassen. Dann kam dann die Aufforderung vom Herrn, dass wir uns eben fallen lassen sollen, hinein in das Wasser des Geistes und des Lebens. Und in meinem Herzen sagte ich, jawohl, Herr Jesus, ich will mich fallen lassen. Wenn die beiden mir noch einmal die Hände auflegen, dann will ich mich fallen lassen. Ich betete und wieder standen die beiden auf, legten mir die Hände auf, bitte lass mich fallen, lass deine Zunge locker und wieder spürte ich das. Und ich sagte, Herr Jesus, ich lass mich fallen. Und wieder kam es hoch und höher und gerade als ich so da meine Zunge bewegen wollte, da schießt doch so ein dummer Gedanke durch meinen Kopf. Was werden die Brüder in Gütersloh sagen, wenn du nach Hause kommst und in Zungen redest? Und es war vorbei. Ich bin traurig nach Hause gefahren. Und dann ging es Jahre hindurch, in denen ich von einer Versammlung, Pfingstversammlung, zur anderen gefahren bin. In unserer Gemeinde war damals eine ziemlich dicke Luft. Denn wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ich konnte ja nicht schweigen von dem. Das war so stark, das Verlangen in mir, dass ich auch von meiner Arbeit aufgestanden bin, bin rausgegangen und habe geschrien, O Herr, taufe mich mit Geist und mit Feuer. Und dann geschah es. Eines Tages waren wir auf einer Konferenz, und da war so ein lieber Bruder, und der predigte mit Vollmacht. Und hinterher gehe ich zu ihm und sage, ich möchte gerne die Geistestaufe haben. Ja, sagt er, komm mal her. Und nun passierte etwas, was ich gar nicht erwartet hatte. Denn gerade in der Zeit, als ich die Geistestaufe suchte, bin ich oft von einem Finster zum anderen gegangen und habe gefragt, wie hast du die Geistestaufe bekommen? Und dann erzählten sie, ach, der eine junge Mann, der war da in der Versammlung, mit einem Mal sieht er, wie die Decke nicht da oben ist, der Himmel öffnet sich und eine Feuerswoge nach der anderen kommt herab, durchflutet ihn, er wird mit Kraft und mit Freude erfüllt, fängt an in Zungen zu reden, zu weissagen und jubelt und hat nun die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Ein anderer sagte, als mir der Bruder oder der Bruder die Hand auflegte. Ein anderer hat im Schlaf empfangen, so dass seine Frau ihn weckte, was redest du denn? Da hat er im Schlaf angefangen, in Zungen zu reden. Ein anderer auf dem Wege nach Hause, auf dem Fahrrad, einer bei der Arbeitsstelle, einer alleine im Gebet. Ich weiß von Menschen, die beim Lesen eines Buches angefangen haben, in Zungen zu reden. Die einen haben es empfangen mit großer Kraft, mit Freude, die anderen verbunden mit tiefer Buße und mit vielen Bußtränen. So erwartete ich also auch etwas Außerordentliches. Und darin wurde ich da enttäuscht. Der Bruder, der sagt, ja, komm her. Und legt mir dann so die Hände auf, wo ein großer, stattlicher Mann, noch ein größer als der Bruder Langhammer, mit der rechten Hand auf den Kopf und schüttelt mich da so etwas, die linke gen Himmel gehoben, und dann betet er, lieber Herr, taufe meinen Bruder mit heiligem Geist und Feuer, und nun rede in Zungen. Bitte schön, rede in Zungen. Ich sage, ich kann das nicht. Rede in Zungen. Und weil er mich so bedrängte, da waren eine ganze Reihe Menschen um mich herum, da fing ich an, in Zungen zu reden. Ich muss sagen, als der mir die Hände auflegte, da spürte ich auch wieder sowas Ähnliches wie damals bei den beiden anderen. Aber nicht so stark. Und dann fing ich an, in Zungen zu reden. Das heißt, ich habe irgendetwas dahergelabert. Halleluja, sagt er, wir haben gehört, ich habe gehört, du hast in Zungen geredet. Ach, ja Quatsch, sage ich. Ich habe nur was hergelabert. Nein, du hast in Zungen geredet. Habt ihr das auch gehört? Ja. Bitte, geh auf dein Gebetkämmerlein und bete weiter. Da war ein überall Gebetszimmer. Ich gehe in sein Gebetszimmer, knie mich nieder vor meinen Stuhl und sage, lieber Herr Jesus, der Bruder sowieso hat gesagt, ich hätte in Zungen geredet. Ich meine aber, ich hätte nur sowas dahergelabert. Und wie ich nur betete, da passiert es wieder in mir. Es kommt hoch und tatsächlich, ich rede. Erstmal so stotternd und so etwas, aber immer schneller, immer fließender ging das. Und ich hatte eine fremde Sprache. Ohne Kraftdurchströmung, ohne Freude, ohne alles das, was ich doch eigentlich erwartete. Aber von da an redete ich in Zungen. Nun, das war wunderbar. Und tatsächlich, das muss ich Ihnen sagen, es war eine ganz selige Zeit. Was ich mir erwartet hatte, das geschah dann auch. Dort, wenn ich betete und wirklich einmal Gott loben wollte, mit einem Mal, dann floss es aus mir heraus und ich sprach in einer anderen Sprache. Ich wusste ja nicht, was ich redete, aber das dachte ich mir, das war mir klar. Nun lobe ich Gott, wie der Geist es mir eingibt, wie es ihm gefällt. Oder wenn ich Fürbitte tat für irgendeine andere Person, mit einem Mal fing ich an, in einer fremden Sprache zu reden und ich sagte mir, nun betet der Geist aus mir oder durch mich und sagt genau das, was für den anderen jetzt richtig ist. Wenn ich irgendwo in einer Versammlung war und es war eine geistliche Atmosphäre, dann fing es gleich an, in mir in Zungen zu reden. In der Bibel steht, wer in Zungen redet, der bessert sich selbst. Das habe ich auch erlebt. Es gab Situationen in meinem Leben, wo ich irgendwie mit irgendeiner Sache nicht fertig wurde. Auch gemeintlich. Und dann grimmte das in mir und das wühlte in mir. Und dann habe ich gebetet, lieber Herr Jesus, da steht, wer in Zungen redet, der bessert sich selber. Bitte, nun schenk mir, wenn ich nun in Zungen rede, dass dein Geist mir nun die richtige Schau gibt und die richtige Haltung gibt, dass er mich bessert. Und das passierte dann auch. Während ich so betete und dann in Zungen sprach, mit einem Mal spürte ich förmlich, wie in mir sich etwas drehte, wie ich mit einem Mal die Situation ganz anders ansah und alle Bitterkeiten, alles Aufbegehren war weg und ich war wieder glücklich. Nun sagt natürlich die Bibel auch, wer in Zungen redet, der bete auch um die Auslegung. Das tat ich also auch. Aber etwas, das will ich noch vorher sagen. Als so die ersten Zungensprachen bei mir waren, oder das erste Mal das Zungensprachen in mir war, dann waren die ersten Zweifel da. Ob das wohl echt ist? ob das Wort vom Heiligen Geist ist. Also, wenn man Zweifel hat, dann geht man zu irgendeinem Bruder, der nun auch die Gabe der Auslegung hat oder der Geisterunterscheidung hat, um sich prüfen zu lassen. Und da war auch ein lieber, alter, treuer Bruder, der schon beim Herrn, der hatte auch diese besondere Gabe der Auslegung und auch die Gabe der Geisterunterscheidung. Das war ein ganz bevollmächtigter Mann, ein Pfingstprediger. Ach, als ich den zum ersten Mal kennenlernte, ich dachte, es wäre ein Bote aus der anderen Welt gewesen. Ich kann Ihnen das alles gar nicht erzählen, was dieser Mann erlebt hat, aber ganz fantastisch. Zudem ging ich also und sagte ihm, also lieber Bruder, ich rede in Zungen und ich weiß nicht, ob das echt ist. Kannst du bitte einmal mit mir beten und prüfen? Natürlich war er gerne bereit dazu. Wir knien also nieder und wir beten und ich fange an, in Zungen zu reden. Und schon hatte der liebe Bruder dort auch die Auslegung zu der Zunge. Und so diese Auslegung war für mich bestimmt. Der Herr tadelte mich über meinen Zweifel und sagte mir nun, ich soll mutig vorwärts gehen und dem Herrn treu sein. Und er will mich noch segnen und noch zum Segen setzen und gebrauchen. Also war ich glücklich. Meine Zungengabe war echt. Nun, wer in Zungen redet, der soll auch um die Auslegung beten. Also betet sich auch, lieber Herr Jesus, schenkt mir doch bitte auch die Auslegung zu der Zunge, weil dein Wort das sagt. Bekam ich auch. Genauso spontan, wie das Zungenreden kam, kam dann auch die Auslegung hinterher. Wenn ich von Zungenreden spreche, dann meine ich nicht ein Gelalle. Ein Gelaber, nicht irgend so etwas, wie so Kinder manchmal ihre Kindersprache sprechen. Sondern, dann meine ich eine ganz klare, akzentuierte Sprache, die man als Sprache unterscheiden kann. Wenn hier einer aus Afrika steht oder ein Indianer hier steht und spricht, dann verstehen wir ihn nicht. Aber wir wissen, es ist eine Sprache, wie er redet. So ist das auch mit diesem Zungenreden. Es gibt auch Fälle, wo Menschen einmal nicht so klar in Zungen sprechen, wo sie also irgendetwas herbabbeln und dann sagt man, dass ein falscher Geist und eine falsche Gabe. Aber wenn einer eine klare Sprache hat, dann ist die also echt. Und so kam dann genauso spontan wie das Zungenreden auch die Auslegung. Die Bibel sagt aber noch mehr. Eifert um die geistlichen Gaben am meisten, dass ihr weissagen könnt. Also, die nächste Bitte, bitte Herr Jesus, schenkt mir auch die Gabe der Prophetie, die Gabe der Weissagung. In vielen nicht-pfingstlichen Kreisen, da sagt man, bei den Pfingstern würde die Zungensprache so betont und hochgespielt. Natürlich, sie gehört dazu. Aber noch wichtiger ist die Gabe der Weissagung. Einmal habe ich als junger, suchender Mensch, bevor ich selber in Zungen redete, ein gewaltiges Erlebnis gehabt. Ich war auf einer Konferenz, es ging um die Wiederkunft Jesu, und mit einem Mal höre ich eine gewaltige Stimme, laut, tief, deutlich, ich sehe den Himmel offen. Und dann schildert er eine Szene im Himmel. Er sieht, wie er den Vater auf dem Throne sitzen sieht und den Sohn zu seiner Rechten. Dann sieht er weit diesen großen Himmelsrund, die Engel stehen umher und schildert etwas. Und dann mit einem Mal sagt er, aber irgendwie empfinde ich, als wenn über dieser ganzen Atmosphäre eine Atmosphäre des Wartens, der Erwartung wäre. Und dann steht Jesus auf vom Thron und geht vom Thron zur Himmelstür, die Engel formieren sich, Wilhelm Spalier folgt ihm nach. Mit einmal ist ihm klar, jetzt ist der Augenblick der Entrückung da. Der Bräutigam ist im Begriff, seine Braut heimzuholen. Er steht nun dort an der Himmelstür, schaut herab auf die Erde, mit einem Herzen voller Sehnsucht, voller Freude, voller Verlangen nach seiner Braut. Ach, wisst ihr, wenn ich das so sage, dann klingt das gar nicht so richtig. Vielleicht merkt ihr, wenn ihr mal irgendwo so ein Buch lest, dann liest man ja nicht nur ein Buch, sondern irgendwie kommt man auch in den Bann, in den Einfluss des Buches. Wenn man irgendwo einen Film sieht, dann sieht man, dass er nicht nur so unbeteiligt, irgendwie ist man hineingenommen in diese ganze Handlung. Man erlebt das mit. Und genau so ist das auch bei dem Gabendienst. In demselben Augenblick ist man einfach drin. Man ist nicht mehr ein Außenstehender, der das hört und kontrollieren kann und beurteilen kann. Man ist drin. Jedenfalls mir geht das so. Und von daher diese ganze Spannung. Der Herr voller Erwartung ist nun da, seine Braut heimzuholen. Nun steht der Herr dort an der Pforte des Himmels und steht. Und ja, und mit einem Mal wird sein Gesicht traurig, es verliert seine Freudigkeit. Und da weiß er. Der Bräutigam ist bereit, seine Braut zu holen, aber die Braut ist noch nicht bereit, den Bräutigam zu empfangen. Dann kommt der Anruf an die Gemeinde, mein Volk. Und etwa so, wie liebe ich dich? Was habe ich alles getan, um dich zu erkaufen? Und da jedenfalls am Ende war dieser Aufruf, nun bereite dich zu, oh meine Braut, bereite dich zu. Mein Herz sehnt sich nach dir und du wartest noch nicht auf mich. Und dann wurde gesagt, dass noch einmal eine kleine Wartefrist oder Gnadenfrist eingeschoben wurde, damit die Braut nun Gelegenheit hätte, sich zu bereiten. Das war gewaltig. Heute sage ich mir besser. Und dann wurde gesagt, dass noch einmal eine kleine Wartefrist oder Gnadenfrist eingeschoben wurde, damit die Braut nun Gelegenheit hätte, sich zu bereiten. Das war gewaltig. Heute sage ich mir, welch ein Blödsinn. Aber damals war man drin. Seht mal, darum ist das so unsagbar schwer, dieser ganzen Bewegung gegenüber unbeteiligt zu sein. Es gibt ein Buch, Sie reden in anderen Zungen, von einem amerikanischen Journalisten. Er bekam den Auftrag, einmal das Phänomen der Zungensprache zu erforschen. Den Auftrag von einer großen amerikanischen Zeitung. Und nun geht er in Filmkreise und berichtet dann alle seine Erlebnisse. Was ich nun sagen wollte, ist dieses. Eines, das wurde ihm klar. Irgendwann hat ihn einer mal folgendes Bild gebracht. Sehen Sie mal, wenn Sie an einer Kirche vorbeikommen, dann sehen Sie von außen die Fenster ganz dunkel und schwarz. Wenn Sie aber durch die Tür hineingehen und in der Kirche sind und sehen, wie dann von außen die Sonne durch die Scheiben leuchtet, wie es wunderbar strahlt und leuchtet. So ist das auch mit der Geistestaufe, mit dem Geistesgaben, mit dem Zungenreden. Man muss hineinkommen. Dann erlebt man erst die ganze Herrlichkeit. So kann man nur von außen wissen, das feststellen. Und dann kam der Mann auch rein. Er kam, musste prüfen, aber war er hineinwenig. Da war alle Objektivität vorbei und er war dann auch einer von den anderen geworden. Und so war ich also auch mittendrin. Ich weiß gar nicht, ob es Ihnen auch so geht oder gegangen ist. Man möchte gerne einmal wissen, wie der Herr über einen denkt. Ja? Ich weiß, das wird bestimmt für manchem auf dem Herzen liegen. Was, wie denkt Jesus über mich? In der Pfingstbewegung ist das kein Problem. Da geschieht es nämlich folgendermaßen. Wenn wir eben eine gute Pfingstgemeinde haben, dann betet einer und nach dem Gebet kommt gleich eine Botschaft. Eine Botschaft. Das meint also, der Heilige Geist oder der Herr Jesus redet durch den Gabenträger direkt in direkter Rede zu dem, der gerade gebetet hat. Mein Kind, sage dir, und dann wird aufgedeckt, vielleicht was in dem Leben nicht in Ordnung ist. Ganz konkrete Dinge. Einem anderen wird Trost zugesprochen. Es gibt ganz klare Weisungen, wie der Weg weitergehen soll, obwohl der andere einen oft gar nicht mal kennt. Das ist ganz gewaltig. Und besonders dann, wenn auch durch diesen Dienst verborgene Sünden geoffenbart werden. Ich kann Ihnen sagen, dann ist auf einer, über einer Versammlung eine heilige Atmosphäre. Meint ihr, da würde es einem einfallen, da würde es einer wagen, in die Versammlung zu kommen, wenn er sich gerade vorher mit seiner Frau gezankt hat und sich nicht bereinigt hat oder was anders getan hat Da war keiner. Man kommt nur dann in die Versammlung, wenn man weiß, mein Verhältnis zwischen Gott und Menschen ist in Ordnung. Denn es könnte ja sein, und das passiert ja dann tatsächlich oft auch, dass das in der Gemeinde offenbar wird. Das prägt natürlich das ganze Leben der einzelnen Christen. Man nimmt sich in Acht, auch im alltäglichen Leben. Wie wäre denn das wohl bei uns heute Abend? Wenn so Geistbegabte hier wären und die könnten mit einem Mal sagen, Bruder sowieso, Schwester sowieso, bei dir stimmt das und das nicht. Tu Buße, bekenne es. Oder bring dort den Diebstahl in Ordnung. Wir ahnen etwas von dieser Ehrfurcht, von dieser heiligen Atmosphäre, die dann in solchen Versammlungen herrscht. Diese Art des direkten Reden zu einer Person, durch eine Person, ist etwas ganz Wunderbares. Dann sagt man in der Pfingstbewegung, der Gabendienst ist dazu da, dass die Predigt entweder illustriert wird oder ergänzt wird oder eventuell auch korrigiert wird. Ergänzt oder illustriert wird, dann geschieht es, indem irgendeiner der da Sitzenden mit einem Mal ein Gesicht hat, eine Vision. Ich könnte euch nun viele solcher Visionen sagen, aber dafür reicht einfach die Zeit nicht aus. Ein Bild, oft ein stehendes Bild, oft aber auch eine Handlung, so wie man in einem Kino sitzt und nun das an sich vorüberrauschen sieht. Und in dieser Handlung, in dieser Vision, wird nun das gesprochene, gepredigte Wort illustriert, so dass es sich einem besser einprägt. Es kann auch sein, dass durch diesen Gabendienst dann nach einer Vision kommt in der Regel auch noch die Auslegung dazu, meistens verbunden mit einer direkten Rede, oft mit der Redewendung, so spricht der Herr, manchmal auch nicht unbedingt. Oder es kann auch sein, dass da etwas gezeigt wird, was der Prediger in der Predigt gar nicht gesagt hat, also eine Ergänzung. Manchmal auch, dass durch den Gabenträger die Predigt korrigiert wurde an dem einen oder anderen Punkt. Und das natürlich immer mit der allerhöchsten Autorität, weil es der Herr selber sagt. Und wenn der Herr spricht, dann haben wir Menschen zu schweigen. Wenn wir einmal in die Kirchengeschichte hineinsehen, dann werden wir feststellen, dass fast alle unserer Irrlehren der Gegenwart und auch der Vergangenheit durch solche besonderen Offenbarungen entstanden sind. Denn wenn der Herr spricht, wer kann dann noch dagegen sprechen? Man spricht von der Pfingst- oder charismatischen Bewegung als von der enthusiastischen Bewegung. Und wohl, das stimmt auch. Wisst ihr, da hat man noch den Mut, einmal zu weinen in der Versammlung, wenn die Predigt angepackt hat. Da hat man auch den Mut, sich mal zu freuen, wenn die Predigt angepackt hat. Da hat man auch die Freiheit, einmal in die Hände zu klatschen. Das sind die enthusiastischen Bewegungen. Für einen normalen Christen kann das oft befremdlich wirken. Aber wenn man da einige Zeit mal drin gewesen ist, dann mit einmal empfindet man das als eine Befreiung. Man kann sich geben, wie man ist. Etwas, das würde ich Ihnen auch noch rühmend nachsagen. Dort ist oft ein Eifer zu finden, den wir oft in anderen Kreisen nicht finden. Ein Eifer für die Sache des Herrn. Und noch etwas mich einmal in aller Klarheit aussprechen. Es sind Gottes Kinder. Ehe ich selber finster wurde, da war ich ein Gotteskind. Ganz klar. Und als ich nun finster war, da war ich immer noch ein Gotteskind. Und ich habe dort Geschwister kennengelernt, schätzen und lieben gelernt, die wirklich ganz treu sind, mit einer völligen Hingabe sind, wiedergeboren sind, in denen der Heilige Geist wohnt, die für den Herrn arbeiten und sie erleben, wie Gott sie auch segnet. Das wollen wir also stehen lassen. Ich möchte sagen, das ist auch wichtig für morgen und für übermorgen. Bei all dem, was ich dann noch sagen werde. Es sind Gottes Kinder, es sind Christen, es ist der Heilige Geist, der einschränkend auch dort wirkt. Ich bin dann Pfingstprediger geworden. Und zwar, das will ich noch sagen, bevor wir dann zum Schluss kommen. Ich wollte Baptistenprediger werden. Und war auch schon so etwa als Probe in Hamburg-Horn auf dem Jugendseminar. Und bin vom Hamburg aus dort in eine Pfingstgemeinde gegangen, weil ich ja vorher irgendwie damit zu tun hatte. Und auch dort habe ich wieder den Fehler gemacht. Vielleicht war es auch gut, dass ich es getan habe. Ich habe auch dort auf dem Jugendseminar von Pfingsten gesprochen. Von Gaben, von Geistestaufe und alles Mögliche. Das hat natürlich den Brüdern nicht gefallen, den Lehrern, dass ich da davon sprach. Ich habe sogar einige der Schüler mitgenommen in die Pfingstgemeinden. Und so ging der Jugendlehrgang zu Ende, das Seminar, und ich hatte noch keine Antwort, ob ich nun Prediger werden durfte. Am Ende sagte dann der leitende Bruder, in der nächsten Woche werden wir eine Lehrerkonferenz haben und wir entscheiden, ob die dann zum Lehrerseminar kommen oder nicht. Ich bin in der Woche noch in der Pfingstgemeinde geblieben, mit meiner Frau, und an dem Abend, bevor ich dann meine Antwort holen sollte, war dort eine Gebetsgemeinschaft, ich betete auch, und nach meinem Gebet sagte eine Frau, aus der Bruder, ganz klar, ganz präzise, und das klappt, und das ist faszinierend, wirklich bezaubernd und begeisternd. Wenn man so etwas erlebt, dann schwebt man irgendwo oben über den Höhen, und alle Sehnsucht wird dann gestillt. Man spricht oft von Demut, auch in der Pfingstbewegung. Ich habe auch von Demut gesprochen. Aber das darf ich euch sagen, das ist eine tolle Sache, wenn man sagen kann, so spricht der Herr. Wenn mir keiner was vormachen. Das ist eine tolle Sache, wenn einer im Namen des Herrn in der unmittelbaren, direkten Rede etwas sagen kann. Von daher verstehe ich auch so gut, wie schwer das ist. Wenn Menschen dann einmal erkennen und bekennen müssen, das war falsch, unheimlich schwer. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das heißt, wer bereit ist, nicht nur die Wahrheit zu erkennen, sondern auch die letzte Konsequenz daraus zu ziehen. Dass das doch falsch war, das habe ich erst später erfahren. Ich muss Sie leider etwas nun in der Spannung belassen, weil die Zeit um ist. Morgen Abend werde ich Ihnen dann meinen Weg berichten in der Pfingstbewegung und meine ersten Kämpfe in der Pfingstbewegung. Bis zu dem Punkt, wo ich irre geworden bin. Irre geworden an Gott. Irre geworden an seinem Wort. Wie ich erlebt habe, in welch eine Verzweiflung, in eine Verzweiflung der Todesangst man hineinkommen kann, wenn man sich aus diesen tiefen Wehen wieder löst. Dann habe ich begriffen, es geht nicht nur um eine Lehre. Es geht hier um Geister. Und das Erschütternde, das möchte ich Ihnen dann morgen berichten. Wir wollen noch mal miteinander beten. Lieber Herr Jesus, wenn ich das heute Abend alles so berichtet habe, dann weißt du die Reaktion in den Herzen der einzelnen Zuhörer. Du weißt, wie die Einzelnen zu dem ganzen Thema stehen. Ach Herr, das ist die große Not, dass so viel über dieses Thema geredet wird und dass so wenige da sind, die einmal da drin gesteckt haben, um dann durch deine Gnade herausgeführt zu werden. Lieber Herr Jesus, ich bitte dich sehr, sehr herzlich, dass auch wir das eine erleben möchten, was du in deiner Gnade auch mir gezeigt hast, dass wir in dir alles haben, dass du meine ganze Sehnsucht stillst, dass du meine Erlösung bist, dass du meine Freiheit bist, meine Freude, mein Leben. O Jesus, ich bitte dich, dass doch neu dein Volk wach werden möchte und erkennt auch diese verhängnisvollen Irrtümer. Bitte schenk Gnade. Amen.